Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Alex Tuspas und den Industry Insights Nummer 1.
Kastanien sammeln oder Laubblasen?
Kastanien sammeln.
Ricola oder Eukal?
Ach, das Original, Ricola.
Sherlock Holmes oder Sam Altman?
Auch hier das Original, Sherlock Holmes.
Überraschung des Monats?
Eine Überraschung des Monats war tatsächlich die Pleitewelle über der Fahrradindustrie. Die hat mich tatsächlich echt richtig überrascht.
Held des Monats?
Der Held des Monats ist eigentlich, sind für mich da draußen die ganzen Fahrradhändler. Das sind nicht ein Held, sondern es sind ganz viele Helden, die es wirklich richtig, richtig schwer haben und jetzt in sehr, sehr rauer See sehr stark segeln müssen. Das sind für mich die echten Helden, muss ich echt sagen.
Sind wir schon voll drin. Welcome back, Alex. Welcome back.
Ja, schön.
Ich glaube schon, dass sich jetzt so ein paar Leute wundern, weil du warst ja vor ein paar Monaten schon bereits hier zu Gast bei mir.
Ja.
Damals in deiner Rolle als Hefa-CEO. Mhm. Und wie erwartet ist es da damals ein wenig ausgeartet. Das war dann tatsächlich speziell die Einblicke in die Industrie und deine Ansichten, die so einiges an Feedback eingebracht haben. Und nun bist du zurück auf expliziten HörerInnenwunsch, um regelmäßig mit mir hinter die Kulissen zu schauen und so die aktuellen Themen näher zu durchleuchten, sozusagen als Stammgast. Ich finde, Stammgast klingt echt schlimm. Stammspieler. Stammspieler. Gibt es heutzutage noch Stammspieler?
Ja, ich glaube schon.
Es ist sowas wie, ich bin vollkommen raus, aber ist Thomas Müller, ist das sowas wie Stammspieler? Aber ich glaube, der ist jetzt zu alt, gell?
Ja, ich bin leider kein Fußballfan, ich kenne mich da wahnsinnig wenig aus.
Die größte Herausforderung wird natürlich sein, uns selbst im Zaum zu halten.
Wie heißt das? Ja, eigentlich eher mich im Zaum zu halten. Also das,
ja, aber ich frage ja dann immer weiter, weißt du? Also ich kann ja auch die Handbremse ziehen und das wird sehr, sehr, sehr so dieses Brüllen.
Ja.
Wie sagt man so schön, you cannot throw a saddle on a Mustang. Aber wir versuchen es trotzdem. Also ich habe mir echt eine Struktur überlegt, nämlich drei kurze Fragezeichen zum Auftakt und dann ein Hauptthema. Mhm. Und ja, also Fragezeichen Nummer 1 spielt auch an das an, was du als Überraschung des Monats benannt hast. Die schlechten News, die Insolvenz von Rene Benkos Signa Sports United mit Plattformen wie Fahrrad.de und Wiggle im UK. Alex, was ist, warum passiert und was wird das für Auswirkungen auf die Industrie haben?
Also das ganze Benko-Universum zu aufdröseln und zu analysieren, ist wahrscheinlich, wird den Rahmen tatsächlich sprengen. Aber was passiert ist, sind für mich zwei Dinge. Das erste ist natürlich, Fahrrad.de, die größte Online-Plattform, Online-Retail-Plattform, ist tatsächlich aktuell insolvent. Ich meine, der Geschäftsbetrieb ist weiterhin aufrecht. Was da genau passiert ist, das ist immer schwer zu sagen, um ehrlich zu sein, weil bei großen Unternehmen, bei starken Unternehmen, Persönlichkeiten gibt es da oft Kalküle dahinter. Zum Beispiel Elon Musk mit seiner 8-Stunden-Regel, das war auch ein Aussortieren der Mitarbeiter als durch die Hintertür. Mhm. Und was da genau jetzt beim die Signa Sports, die Signa Holding dazu bewegt hat, diese 150 Millionen Cash-Zusage dann plötzlich einzufrieren, ob sie jetzt wirklich schlicht und ergreifend die Chance genutzt haben, jetzt etwas loszuwerden, was sowieso für sie zu schwierig ist, was in das Portfolio nicht richtig gepasst hat, oder ob es tatsächlich eine andere, wirklich tiefe, fundamentale Krise ist, in der sie stecken, ist von außen immer wahnsinnig schwer zu beurteilen. Ich bin genug auf der anderen Seite gesessen, dass ich weiß, dass das, was draußen ankommt und das, was drinnen wirklich ist, oft unglaublich unterschiedlich sein kann. Mhm. Was es aber meiner Meinung nach schon zeigt, ist, dass jemand wie diese Signa Holding, die jetzt wirklich sehr diversifiziert ist und eigentlich aus einer völlig anderen Richtung, aus der Immobilie kommt, aus Retail kommt, sie natürlich dann auch am Fahrrad versucht, am E-Bike versucht, dass man das eigentlich jetzt gerade sieht, dass sie da ganz, ganz viele ganz, ganz hart die Finger verbrannt haben und dass wir jetzt eigentlich so eine ganz massive Abkehr des Kapitals, Investkapitals, aus dem Fahrradbereich sehen, weil dieser Markt ist sehr schwierig und das ist tatsächlich an Outsider sehr schwer verständlich zu machen, dass du in dem Fahrradmarkt, der eigentlich wahnsinnig attraktiv ausschaut, dass er extrem schwer ist. Er ist unglaublich klein, also in Deutschland sind wir bei 7,5 Milliarden Gesamtumsatz, das ist wirklich wenig bis gar nichts und er ist extrem fraktal Und wenn ich da reingehe, dann muss ich entweder so unglaublich viel besser sein als der Rest, das ist wirklich komplett disruptiv, was bis jetzt noch kaum passiert ist, oder ihr braucht so einen langen Atem und so einen langen Planungshorizont, dass ich diese Wellen, die immer wieder kommen, durchstehe. Und was man gemerkt hat, ist, dass das Investkapital, das versucht hat, diese Denkweise, diese Startup-Denkweise auch ins Fahrrad zu bringen, dass die eigentlich reihenweise sehr schwer gehabt haben, muss man vorsichtig sagen, oder ehrlich gesagt auch reihenweise gescheitert sind, auch große Industrieunternehmen. Das heißt, anhand dieser Signa Sports United sieht man, dass dieser Markt für diese klassischen, in Anführungszeichen, Startup-Denkweisen oder Investoren-Denkweisen einfach viel zu schwierig ist und dass sie meistens einfach nie gescheit angeschaut haben und fundamental missverschätzt haben. Das Problem, das wir jetzt natürlich haben, ist, dass das auch die Banken sehen und jetzt die ganzen Finanzierungskosten für die etablierten Spieler plötzlich sehr teuer werden. Die Banken, den E-Bike-Bereich als Risiko behaftet sehen, zuvor als Riesenwachstumspotenzial. Nicht alle, um ehrlich zu sein. Viele haben schon gesagt, Leute, der Markt überhitzt. Aber einige Banken wachen jetzt gerade auf und sagen, jetzt müssen wir die Risikobewertung für diesen Markt wieder neu setzen. Was natürlich Spieler im Markt, die jetzt zwischenfinanzieren müssen, zusätzlich vor Probleme stellen. Jetzt haben die plötzlich noch mehr Probleme. Weil jetzt das Kapital ist ohnehin schon teuer. Und jetzt wird es nochmal zusätzlich teuer, weil die Banken sagen, für diese Finanzierungen, da müssen wir eine höhere Rate ansetzen, weil das Risiko einfach deutlich höher ist, wie man jetzt an OneMove, an Mate, an Faraday etc. sieht. Und das ist schon etwas, was den Markt jetzt momentan sehr schmerzt.
Was erwartest du noch?
Rollende Köpfe
statt rollende Räder oder wie?
Ja, also unter vorgehaltener Hand sagt jeder 24 wird ein ziemliches Blutbad. Und es wird dann interessant, wenn das ganze Blutbad bei abgelaufen ist, wer dann noch steht. Und da ist schon viel Bewegung im Markt und da gibt es auch kein too big to fail mehr. Also da sind wirklich, da ist jetzt momentan Cash is King, also derjenige, der jetzt diese Krise durchstehen kann. Der wird danach einen sehr interessanten Markt vorfinden, weil natürlich hat die Nachfrage schwächelt, aber sie kollabiert bei weitem nicht so, wie wir es glauben. Mhm. Und lustigerweise, das E-Bike hat ja alle Krisen bisher mehr als gut überstanden. Und jetzt die erste Krise, schwere Krise, ist eigentlich ein bisschen eine hausgemachte Krise. Wobei es nicht ganz stimmt, Corona hat da wahnsinnig viele Probleme bereitet. Aber die Industrie oder wir alle, also da möchte ich keinen ausnehmen, es war ganz schwer, richtig zu reagieren und viele haben halt falsch reagiert. Aber da kann man wirklich, das Wissen ist heute kaum mehr vorstellbar, was in welcher unglaublichen Planungsunsicherheit die Firmen da unterwegs waren. Und das rächt sich gerade.
Mhm. Haben wir uns zu sicher gefühlt in der Branche, eben weil du sagst, das war jetzt tatsächlich die erste Krisewelle, die uns getroffen hat, der erste Tsunami gleich?
Ja, also 2001, damals gab es das E-Bike schon, kein Problem. 2008, überhaupt kein Problem. Corona, die größte Krise, eigentlich der jüngste, vielleicht sogar die größte Wirtschaftskrise der Menschheitsgeschichte, geht das E-Bike sogar gestärkt hervor. Zumindest was die Nachfrage betrifft. Und natürlich haben uns alle zu sicher gefühlt. Und ich bin nach wie vor fundamental davon überzeugt, dass das E-Bike unglaublich viel Potenzial in der Zukunft hat. Und es beginnt jetzt erst. Das Problem ist, dass wir die Party alle miteinander gefeiert haben und wie Teenager teilweise, morgen wird schon nicht kommen. Das ist aber ehrlicherweise, kann man da erfahren, die auch keinen Vorwurf machen, weil es ist praktisch in allen Industrien genau diese Blasenbildung hat ja oft schon stattgefunden. Und diesmal hat es uns erwischt. Die wird recht heilsam sein. Also diese Konsolidierung, die wir jetzt vor uns haben, die wird den Markt gesunden und es wird ein neues Neu geben. Und das, glaube ich, ist dann die zweite große Wachstumsphase dieses Marktes.
Mhm. Also jetzt heißt es überleben, die nächsten 2 Jahre.
Ja, ja, jetzt heißt es wirklich überleben.
Und das ist, ja. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich schon zum nächsten Fragezeichen kommen. dem Mustang den Sattel aufwerfen. Ja. Geht schon auch so ein bisschen in die Richtung, aber ich meine, du bist so Hefer gewechselt, du sprichst jetzt hier immer von dem E-Bike. Mhm. Aber ich möchte nochmal auf einen anderen Gedanken kommen, der mir letztens so in den Sinn kam, nämlich dieses Mountainbike-Thema. Du hast zuvor im EMTB-Bereich gearbeitet, arbeitest jetzt mit Hefer eher im urbanen Bereich. Hast du mit dem Umstieg von Hefer das sinkende Schiff MTB verlassen? Nee. Weil es ist ja so, die ganzen Innovationen, das Sportsegment war der Innovationstreiber schlechthin für die Radindustrie.
Ja.
Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, die spannenden Ansätze kommen aus dem urbanen Bereich.
Ja, das ist tatsächlich, es verwundert mich jetzt nicht unbedingt. Also erstens mal mit Hefa werben auch in das E-Mountainbike-Sortiment 22 einsteigen, weil es ist ein wichtiges Sortiment. Und es bedeutet nicht, ich glaube nicht, dass das E-Mountainbike-Segment an Fahrt verliert. Es ist nur angekommen, es ist das normale Neu. Das ist das neue Normal. Entschuldigung, genau. Und wir haben ja damals schon, das glaube ich beim letzten Podcast auch kurz angerissen, wir glauben ja, und ich bin mir sicher, dass der Markt über vier große Schritte entwickeln wird. Das erste ist die Funktionalisierung, das heißt, der Pedelec-Antrieb wird geboren. Das zweite ist die Emotionalisierung, weil E-Bike-Fahren rein unglaubliches Erfahrungsgetrieben ist. Und der dritte Bereich wird die Urbanisierung sein. Das heißt, was wir jetzt wahrnehmen, ist dieser Vektor, also eine Beschleunigung, die irgendwann mal gleich bleibt, ist nach wie vor Beschleunigung, wir spüren sie nur nicht mehr. Wenn irgendetwas an uns vorbeizieht, was dann von dem nochmal wegstartet, dann nehmen wir das als schneller wahr. Und das ist natürlich die Urbanisierung mit seinen ganzen Aspekten wie Cargo Bike, wie diese neuen Urban Bikes, diese ganze digitale Ebene, die jetzt da noch mit reinkommt. Dieser spannende neue Branche, dieser neue Zweig. Das bedeutet aber nicht, dass der eine zum Gunsten des anderen plötzlich wächst. Aber natürlich der Markt, die Aufmerksamkeit der Medien shiftet sich. Aber ja, wir müssen jetzt ganz klar sagen, vor 10 Jahren habe ich mal Wette laufen gehabt, dass auf der letztjährigen Eurobike das E-Mountainbike das neue Neu ist, das neue Normal, das ich noch rauskriege. Und dem war jetzt auch so. Und in 10 Jahren wird das
Urban, die ganzen...
Nix. Der Mensch hat sich nicht mehr daran erinnert. Ich hätte es aufschreiben sollen.
Da hast du ja auf der Eurobike-Party so eine Wette abgeschlossen. Das darfst du natürlich nicht machen.
Also da habe ich nicht das sinkende Schiff verlassen. Wo tatsächlich schon die Perspektive gewechselt habe, ist von nur noch High-End und nur noch hohen Preisen zu vernünftigen Preisen, zu hoher Qualität, okay, zu vernünftigen Preisen. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay. Dritte Fragezeichen. Sind Lastenrad und Gravel aktuell die Heißbringer der Branche und... gleichzeitig hinterhergeschoben, baut sich da gerade eine neue Bubble auf. That might burst.
Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Warum? Sie sind weder der Heilsbringer.
Weil, aber aktuell sind die Zahlen, Gravel und Cargo scheinen ja wirklich der Branche den Hintern zu retten.
Ja, sie wachsen sehr stark. Also du hast teilweise 60% Wachstum per annum. Aber jetzt zumindest auf dem Cargo-Bereich ist die Zahlen sind schon noch auf einem überschaubaren Level. Also da ist schon noch viel Luft nach oben. Mhm. Gravel ist ein bisschen was anderes. Gravel hat sich ein bisschen einen mainstreamigeren Trend entwickelt. Ist, glaube ich, auch so die Demokratisierung des Rennrads. Das heißt, das Rennrad ist nicht mehr zu elitär. Das Rennrad ist nicht mehr nur auf Straße, sondern folgt dem Trend weg von der Straße eher überall hinfahren und hat auch ein bisschen einen Lifestyle-Charakter. Ja, also ich glaube, für das klassische Fahrrad ist das Gravel tatsächlich wirklich den allerwertesten. Beim Cargo-Bike, glaube ich, da sind wir jetzt erst am Anfang dessen, was da überhaupt Neues kommen wird.
Mhm. Auch an Innovationen.
Ja, an Innovationen. Ja, und aus dem Cargo-Bike heraus wird sie meiner Meinung nach relativ zeitnah in den nächsten 5 bis 10 Jahren das entwickeln, was ich als wirklich als echtes LEV bezeichnen würde. Wirklich ein sehr leichtes elektrisches Vehikel, in dem man sich nicht mehr draufsetzt, sondern reinsetzt. Wettergeschützt, mit dem ich 365 Tage dann in der Stadt war. Das erste wirkliche Mobilitätsprodukt, das für die Stadt entwickelt wurde.
Mhm. Mit Beifahrenden?
Ja, ja. Ja,
Transportlösung, alles?
Mhm. Ja, genau. Also das ist, jetzt stell einfach vor, das Cargo Bike ist jetzt schon nicht mehr zweidimensional, sondern dreidimensional. Mhm. Es hat jetzt schon ein Interior und Exterior. Es hat jetzt schon Wetterschutz nur für die Beifahrer, in Anführungszeichen, zum Beispiel für die Kids. Von da ist der Schritt zu diese Velomobile, die wir jetzt sehen, fließend. Und durch das, dass diese Cargo Bikes zum Beispiel meine Kinder, die können sie ihr Leben ohne Cargo-Bike praktisch nicht mehr vorstellen. Für die ist es ein völlig normaler Teil. Mhm. Und für die wird es dann nichts Befremdliches sein, wenn sie dann selber mal so ein Cargo-Bike fahren, das ein bisschen größer noch ist und bei dem sie vielleicht auch wettergeschützt sind. Und dann plötzlich entwickeln sie diese Dinge raus. Man sieht jetzt schon, diese Velomobile, die fahren jetzt schon rum, die sind jetzt heftig erfolglos. Das ist aber immer das war das E-Bike am Anfang, das war das E-Mountainbike am Anfang. Das ist eine völlig normale Entwicklung.
Mhm. Und deswegen reizt dich nicht das Thema mega? Wäre das nicht was eigentlich?
Ja, ja. Ja, klar.
Oh ja. Gott, hey, du bist... Also ja, einfach sicher. CEO bist du einfach zu reduziert. Aber das bringt mich zum nächsten Thema. Das ist eine sehr provokative Frage. Das ist das Hauptthema heute. Herr Tusbas, warum gelingt die Mobilitätswende nicht?
Da gibt es jetzt zwei Antworten drauf. Tatsächlich die offensichtliche und die weniger offensichtliche. Ich fange mit der offensichtlichen an. Die Mobilitätswende wird momentan, zumindest in unserem Land, in Deutschland, auf die Verkehrswende im Auto reduziert. Weil letztendlich, was wir jetzt momentan, was bestimmt wird, es stimmt nicht, aber was ist zumindest in der Wahrnehmung der Menschen, meiner Meinung nach, stark reduziert wird, ist, dass wir jetzt weg vom Verbrenner hin zum Elektroantrieb. Und das ist eigentlich keine ist eine Antriebswende. Das heißt, wir ersetzen einen Verbrenner durch einen Elektromotor. Das hat sehr viele Vorteile, darüber braucht man nicht diskutieren. Es ist nur die Frage, ob es weit genug gesprungen ist.
Fährst du denn Alex?
Ja, mittlerweile ja. Ich muss mich jetzt tatsächlich outen, ich habe seit genau einer Woche Elektroauto mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe über was geurteilt, was ich selber nicht kannte. Und jetzt diese eine Woche hat mich schon sehr, sehr viel gelehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Annahmen waren ein paar dabei, die waren grundfalsch. Ein paar Annahmen, die habe ich unterschätzt und ein paar Dinge, die haben sie halt wirklich haarscharf bestätigt.
30 Sekunden hast du, bitte gib uns einen Summary.
Also, es ist ein anderes Fahren. Das heißt, ich habe tatsächlich den Amerikaner, das kann sich jeder vorstellen, was das für Auto ist. Das ist tatsächlich vor allen Dingen ein fahrendes, ich verstehe, was Sie meinen, dass es ein fahrendes Smartphone ist und dass die Mobilität, also es von A nach B kommen, ist eigentlich das Grundrauschen, aber on top gibt es plötzlich etwas völlig Neues. Und es ist schön und ich fahre wieder ein bisschen besser gewissen, aber ich habe immer nur 2,5 Tonnen, brauche immer nur 10 Quadratmeter, habe immer nur Stauprobleme, stehe immer noch im Stau. Mhm. Also diese Fundamentalprobleme löst das Auto schlichtweg nicht. Fertig.
Mhm. Sorry, und ich habe dich unterbrochen. Ja,
nee, aber deshalb ist es eine Antriebswende. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, wenn man in die Innenstädte, wenn man sie wirklich mal ein Stück weit zurücknimmt und mit sich mal die Frage stellt, beim Auto, Fahrzeug zu fahren, brauche ich einen Führerschein. Das heißt, ich muss ein gewisses Alter erreichen. Ich muss meine Fahrfähigkeit unter Beweis stellen. Ich darf nicht betrunken fahren. Ich darf ohne Versicherung nicht fahren. Wenn man das alles aneinander kettet, dann muss man ehrlicherweise, das Auto braucht einen TÜV, mindestens zwei, es muss fahrtauglich sein und so weiter und so fort. Wenn man sich das aus einer gewissen Perspektive mal anschaut, dann muss man ganz klar eingestehen, meine Güte, da hat die Gesellschaft aber mächtig Angst vor diesen Dingern. Die sind offensichtlich wahnsinnig gefährlich. Mhm. Das heißt, ich muss bereit sein, ich muss wirklich fähig sein, das Zeug zum Fahren. Und wenn irgendwas passiert, dann ist der Schaden gleich so groß, dass ich ohne Versicherung nicht fahren darf. Wenn man sich das mal aus der Perspektive betrachtet, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass eigentlich Autos wahnsinnig gefährlich sind für andere. Mhm. Und wenn man das jetzt nimmt, und zwar sind zweieinhalb Tonnen, weil Elektroautos allein die Batterie hat schon 800, teilweise 800 Kilo. Und das in einen urbanen Kontext stelle und dann das Ding 250 fahren kann und das dann wirklich 30 Zentimeter an Kinder vorbeifährt, dann wird da klar, dass man sich eigentlich die Frage stellen muss, war das schon jemals sinnvoll, dass so schwere Riesendinger mit dem Gewicht, das sie ständig beschleunigen, bremsen muss und das so für so viel höhere Endgeschwindigkeiten gebaut wurde, dann in der 30er-Zone in der Stadt fährt. Mit 10 Quadratmeter Schattenfläche plus minus des Einparkens und sehr viel Fläche wegnimmt. Wenn man es aus der Perspektive betrachtet, dann wird man eigentlich drauf kommen, Mensch, das macht eigentlich wenig Sinn. Außerhalb der Stadt, gar kein Thema. Und ich bin ehrlicherweise, ich muss mir outen, ich fahre gern Auto. Kein Thema. Und die Autos, ich finde es völlig falsch, dass wir die Automobilindustrie jetzt als die bösen Meuchelmörder und völlig diskreditiert. Das ist, haben einen großen Einfluss gehabt.
Ja, und ich habe, ich glaube, in der letzten Ausgabe mit Laurenz auch drüber gesprochen, wie dicht verzweigt diese Automobilindustrie mit der Bike-Industrie auch ist, was den Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist. Also wenn du gegen Autos bist und draußen dein Babu fährst und nicht weißt, wo kommt das Radl denn eigentlich her und denkst, das ist so eine idyllische Schmiede, da sitzen drei Hipster im Hinterhof und klopfen da mein Cargo-Bike zusammen. So ist es halt nicht. Und ich hatte heute erst wieder ein Gespräch, inwieweit sich die Automobilzuliefererindustrie transformiert und sich der Fahrradindustrie annähert, wie viel Bewegung da auch drin ist. Das Gleiche hatte ich auch in Koblenz in Gesprächen mit RTI Sports. Also dieses Verteufeln oder diese Verhärtung auf beiden Seiten ist ja eher ein destruktives Element in dieser ganzen Diskussion.
Und da müssen wir tatsächlich weg. Und wenn ich sage, dass das ist Auto...
Alex, wie gelingt das? Wie kommen wir da weg?
Also ich glaube 100% an die Dynamik des Marktes. Ich glaube, dass das Bessere des guten Feind ist. Die Menschen haben keine Alternative, weil wir sie ihnen einfach noch nicht bieten. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt. Also wenn man die Verkehrswende nur auf das Auto, auf diese Antriebswende reduziert, dann kann man keinen Schritt weiter. Und wenn man vor allen Dingen jetzt ständig in das Fingerpointing, böses Auto, gutes, sonst irgendwas, das ist keine Diskussion, da kriegen wir auch keine Lösung. Das ist so die typische Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft mittlerweile diskutieren. Entweder du bist für was oder gegen was, dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, das ist ehrlicherweise, ich habe es das letzte Mal gesagt, die Menschen sind wahnsinnig pragmatisch. Was wir tun, jetzt kommt der zweite Punkt, die Verkehrswende kommt voran. Und zwar die Verkehrswende hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen viel, viel stärker jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das E-Bike in die Innenstädte wird einen riesen Impact haben. Und jetzt kommen die Cargos. Die Cargos ersetzen das erste Mal Zweitfahrzeuge. Warum? Weil mit dem Cargo die Menschen einfach viel schneller unterwegs sind. Es ist viel zeiteffizienter. Und das gute Gewissen fährt mit. Aber es ist vor allen Dingen, da kann auch die bayerische Staatsregierung, wer da immer wahnsinnig gegen das Zeug wettert, schimpfen, was sie wollen. Die Menschen werden diese Mobilitätsform wählen. Das wird aber, und die Frage kommt dann sofort, wenn jetzt alle Cargo fahren, dann werden wir alle sterben, weil die Cargos ja wahnsinnig gefährlich sind und die ganzen Fahrradwege verstopfen. Da gibt es zwei Antworten. Erstmal, die Cargos sind nicht gefährlich. Der Stoßpartner ist gefährlich, das Auto. Wenn ein Auto in der Cargo-Reihe fährt, dann werden die Insassen wenig Chancen haben. Wenn ein Auto in einer Fahrradfahrerreihe fährt, wissen wir, haben wir wenig Chancen. Wenn er in einer Fußgängerreihe fährt, dann haben wir wenig Chancen. Wieder komme ich zu dem Punkt, die Autos sind, muss man ganz ehrlich sagen, innerhalb der Stadt relativ gefährliche Dinger. Und die Cargos sind bei vergleichbarer Geschwindigkeit haben der deutlich geringere kinetische Energie. Klar, wenn ein Cargo über die drüber fährt, dann ist es nie schön. Bloß Auto, wenn über die drüber fährt mit 30 und ein Cargo, dann ist beim Cargo sind die Lebenschancen deutlich höher wie beim Auto. Das müssen wir bloß immer versuchen, in Perspektive zu halten. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass der Erfolg von den Cargos auch dazu führen wird, dass die Straßen, Radwege tatsächlich eng werden, verstopft werden und werden dann zeigen, Leute, wir haben diese Mobilitätsform nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich glaube, dass Kommunen und auch die Legislative immer reaktiv ist, die reagieren dann auf Situationen, die sie auf der Straße vorfinden. Der Druck der Straße hat dazu geführt, dass das Mountainbike zum Beispiel in Deutschland zwar verboten, aber geduldet ist. Dass die E-Bike-Klassifizierung relativ schnell erfolgt ist und dass man sagt, okay, das E-Bike machen wir jetzt zum Fahrrad. Warum? Weil der Druck der Straße plötzlich da war. Und ich glaube, diese Verkehrswende, da gibt es einen ganz klaren Need. Und was jetzt die Industrie aufgefallen ist, und das ist ein Riesenpotenzial, entweder aus der Fahrradindustrie, außerhalb der Fahrradindustrie, also zusammen mit der Automobilindustrie, ist völlig egal, dass wir diese Angebote an die Menschen stellen, damit sie eben neben dem Auto neue Mobilitätsformen, die man so jetzt in der Form vielleicht noch nicht kennt, dass sie die etablieren können. Das ist tatsächlich, das geht schon in die Richtung LEV. Und jetzt wird die mit dir, weil wir zeichnen jetzt auf. Ha.
Und ich muss dagegen wetten, weil ich gar keine andere Chance habe.
Du musst dagegen wetten, ganz genau. Ich sage, dass wir, wenn wir in 10 Jahren auf der Eurobike stehen, und wenn wir jetzt hinbeamen könnten, dann würden wir uns die Augen reiben und du würdest sagen, mein Gott, sind das wirklich nur E-Bikes? Das sind doch keine E-Bikes mehr.
Ja.
Die Menschen zu dem Zeitpunkt werden es als völlig normal empfinden. Das heißt, wir werden mehrspurig, geschlossene Fahrgastzellen haben und so kleine elektrische, superleichte elektrische Fahrzeuge, die man am Anfang nur dreht und dann irgendwann werden die Pedale verschwinden und es werden ganz leichte elektrische Fahrzeuge entstehen, die wirklich für die Stadt entwickelt wurden.
Sprechen wir dann von Fahrrädern oder von Fahrzeugen?
Erst Fahrräder und dann später Fahrzeuge. Da wird sie auch, das wird sie abtrennen. Das heißt, diese Fahrräder, das E-Bike-Thema wird es immer weitergeben. Es wird das Fahrrad nach wie vor geben, aber es wird sie aus diesem Fahrradstamm werden sie mehrere Zweige wegentwickeln.
Die Mikromobilitätsabzweigungen links und rechts.
Ja.
Ja, super spannend. Ja, also ich finde deine zwei Antworten schon mal sehr gut. Also zum ersten, es gibt vor allem eine Antriebswende, aber natürlich provokative Frage, warum gelingt die über die Mobilitätswende nicht? Und deine Antwort natürlich sehr schön, sie gelingt. Ist natürlich immer so eine Frage, inwieweit ist es spürbar, wo lebt man? Und so eine generelle Unzufriedenheit, weil es zu langsam geht.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer wieder überrascht worden in München, in Frankfurt und noch an anderen Stellen. Ich werde wahrscheinlich nächsten Monat in Wien sein und mir das ein bisschen anschauen und auch mit Wienern sprechen. Es tut sich schon was. Also wie gesagt, ich bin hier schon überrascht worden mit 30er-Zonen als Autofahrende, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, ich bin mit 40 in einer 30er-Zone unterwegs. Fahrradwege und so weiter. Es passiert ja was. Es ist nur die Frage, also man sieht hinter den Kulissen, glaube ich, nicht so gut, wie Menschen rödeln und kämpfen für diese Mobilitätswende, was wir gar nicht wahrnehmen, weil es uns wieder zu langsam passiert und weil einfach wahnsinnig viel Bürokratie auch im Spiel ist.
Und ich habe mal einen wahnsinnig guten Satz gehört. Vote with your wallet. Das heißt, wenn wir Veränderung wollen, wir die Menschen, die Kernaufgabe der Politik ist, dass sie unsere Interessen vertreten. Das heißt, wenn wir unsere Interessen klar formulieren, erst Nummer eins, wir es wirklich jeder und zweitens auch mit seinem Geldbeutel einfach ganz klare Entscheidungen trifft, das heißt, dass er seine Investition in die richtige Richtung lenkt, dann wird sie das viel, viel schneller bewegen, als wir uns alle lieb ist. Mhm. Und die letzten 10 Jahre haben das schlicht und ergreifend gezeigt. Also, der Aufstieg des E-Mountainbikes war rasant, Ende nie. Warum? Die Menschen wollten es fertig. Da gab's keine Gesetzgebung, da gab's keine Infrastruktur, da gab's ja Riesendiskussionen, verständlicherweise richtige und wichtige Diskussionen mit DAV, mit die Berge. Aber es hat sich alles geklärt. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich würde so ein bisschen mehr Positivismus aufrufen. Ich würde sagen, für alle, die an der Verkehrswende jetzt kritisieren, seht die Fortschritte. Mhm. Also ich sehe ganz viele Menschen, die aus der Automobilindustrie kommen, die jetzt mittlerweile mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs sind oder mit anderen Mobilitätsformen, es muss ja nicht immer nur das E-Bike sein, und das Auto tatsächlich in der Innenstadt stehen lassen, obwohl sie sagen, das Auto ist ein tolles Ding. Sie nutzen es halt dann woanders. Mhm. Und vielleicht müssen das die größte Mobilitätswende ist, wird sicherlich innerhalb der Städte passieren, weil da der höchste Mobilitätsdruck herrscht.
Absolut,
und da würde ich tatsächlich sagen, auch wenn es kleine Schritte sind, diese wahrnehmen, unterstützen und die Politiker vor Ort tatsächlich mit Rat und also wirklich unterstützen. Es gibt so viele Politiker, die würden gerne, aber klar, wenn natürlich die Autofahrer wären, schreien und ehrlicherweise, wer ist denn ein Autofahrer? Ich bin ja genauso ein Autofahrer. Autofahren ist ja nur eine Rolle. Mhm. Also ich bin genauso ein furchtbarer Autofahrer teilweise. Ich muss mich genauso an die Nase nehmen. Und wenn ich zum Beispiel sage, in der Stadt nicht mehr mit dem Auto, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, dann habe ich bereits meine kleine Verkehrswende schon gestartet. Wir haben lange Zeit nur so ein Auto gehabt, weil wir haben zwei Autos gehabt. Das ist wunderbar gegangen und wir haben es nicht vermisst. Aber wir werden ein zukünftiges Auto haben, weil die Automobilindustrie muss sie transformieren, ja. Und letzter Satz zur Automobilindustrie. Das größte Problem, die haben kein technisches Problem, die haben auch kein Verständnisproblem, die sind alle schlau. Das Problem, das sie wahrscheinlich, über das sie stolpern werden, ist das kulturelle Verständnis. Weil ich glaube, dass die Zukunft der Mobilität nicht mehr das harte Fahren sein wird, weil ich glaube, die reine Mobilität von A nach B zu kommen, ist ein Grundanspruch. Also ich vergleiche es immer wieder mit einem Smartphone. Ein Smartphone, mit dem man nicht telefonieren kann, kauft kein Mensch. Also ein Auto, mit dem man nicht fahren kann, wird kein Mensch kaufen. Aber es kauft auch kein Mensch mehr ein Telefon, mit dem ich nur telefonieren kann. Und ein Telefon, mit dem ich nur telefonieren kann, das war Nokia. Und das iPhone hat was völlig Neues draufgesetzt, das so ein starker Kulturwandel war, mit dem die klassischen Hersteller überhaupt nicht zurechtkommen sind. Und jetzt, wenn ich in der Lage wäre, der Automobilindustrie einen Tipp zu geben, dann würde ich sagen, Leute, ihr müsst eure Kultur anschauen. Ein Tesla ist tatsächlich kein Auto mehr, sondern das ist eine neue Mischung. Und das ist schwer zu begreifen, wenn man es nicht selber damit gefahren ist. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum wir so erfolgreich sind.
Ja, was wären sonst noch so für Hebel? Also wie kann man diese kulturelle Prägung vielleicht auch im Fahrradbereich oder im Mobilitätsbereich generell ein bisschen verschieben und diesen Zeitgeist etablieren, dass es nicht mehr darum geht, dass man nicht Mobilität zugeschrieben auf das Auto sieht und von Mobilität, wenn man an Mobilität denkt, an eine autogerechte Stadt denkt, sondern an eine multimodulare Verkehrsinfrastruktur, die uns allen die Möglichkeit gibt, sich so zu bewegen, wie wir möchten und wie wir können ja auch. Also wenn du unter 18 bist, kannst du halt einfach gar nicht mit dem Auto fahren. Wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, vielleicht auch. Gibt tausend andere Gründe. Für mich ist nur so ein bisschen die Frage, wie können wir diesen Zeitgeist noch so ein bisschen kippen? Ich denke, also es ist jetzt mega provokativ, aber ich versuche ja immer so ein bisschen das Positive in den unterschiedlichen Dingen zu sehen. Und ich glaube, ich habe es dir schon erzählt, als wir telefoniert haben und du gerade frisch in deinem Tesla saßt. Du bist jetzt nicht anfällig für Elon Musk-Anhängerschaft. Nee. Aber ich meine, in den USA, Trump wettert immer noch gegen die E-Mobilität und sieht es als Bedrohung für die traditionelle Autoindustrie. Wie könnte vielleicht Elon Musk unter den konservativen Rechtsradikalen so eine E-Mobilitätsinteresse auslösen, ja? Dass die Rechten sagen, die Anhängerschaft von Trump, ich werde jetzt einen Tesla kaufen. Früher hat man gedacht, ein Tesla fährt halt nur jemand, der nachhaltig ist. Jetzt ist es ist der Rechtsradikale. Ich habe mir schon überlegt, ob wir irgendwie so Meinungsbildner aus dem Rechten brauchen für die Fahrradindustrie. So junge 22-jährige AfD-Landtagsabgeordnete, die im Cargo-Bike vorfahren. Wer weiß. Nein, also es ist natürlich sehr, sehr provokativ, aber eben die Frage, wie kommen wir von diesem parteipolitischen Denken weg, wie kommen wir von diesem Gegen-Anti-Denken weg, was sind da für Hebel?
Sissi, ich glaube, ich bin der Pragmatiker von Herrn, ich glaube, politisch bin ich auch, ich glaube, Ideologie führt in der Politik wieder im Leben zu irgendwas. Ich glaube, man muss... Jetzt muss ich Lanze für die Politiker brechen, die Politiker in diesem Land, jetzt nicht die Rechten, sondern einfach, ich sage jetzt mal, unsere klassischen Mittenparteien, die demokratischen Parteien, dass die nicht sagen, okay, jetzt lass uns die Automobilindustrie über die Klippe springen, jetzt setzen wir es aufs E-Bike, da wird es dann 480 Milliarden Markt mit einem 7 Milliarden Markt austauschen, mit viele Menschen, die Arbeit nehmen. Das heißt, da gibt es sehr viele Ebenen drüber, die man bedenken muss, die wir tatsächlich nicht überblicken können. Wenn du dich sehr tief in dieses politische Thema reinbewegst, dann wirst du merken, es ist viel, viel komplexer. Und der kann auch nicht einfach sagen, ja, vielleicht würde er gern alles nur ein E-Bike setzen. Und ich glaube, da draußen gibt es wenig, die gegen was gegen Cargo haben. Wenn wir aber sagen, das Cargo-Bike killt die deutsche Fahrradindustrie, und wenn wir so doof sind, uns auf so eine Diskussion einzulassen, dann würde ich sagen, dann ist es klar, dass wir diese Reaktion provozieren. Und deswegen würde ich tatsächlich zu etwas aufrufen, was wahrscheinlich ganz schwierig ist, aber so ein bisschen Dialektik. Das heißt, ich versuche schon auch, die Automobilindustrie zu verstehen, und ich verstehe sie auch. Die haben jetzt seit Jahrzehnten oder fast seit 100 Jahren, über 100 Jahren erfolgreich die Kultur dieses Landes stark geprägt. Und jetzt plötzlich werden die so in rasender Geschwindigkeit abmontiert. Ein BMW-Vorstand oder VW-Vorstand, der kann schlicht und ergreifend nicht einfach sagen, ich lasse das alles über die Klippe springen. Die haben Verantwortung Menschen gegenüber, Supplier gegenüber. Hm. Und so eine Kultur zu drehen ist wahnsinnig schwierig, auch politisch. Das heißt, ich glaube, das Beste, was wir aus der Fahrradindustrie machen können, ist, dass wir eben nicht ausschließen, dass wir nicht sagen, wir wollen mit diesen Menschen nichts zu tun haben, sondern das ist E-Bike, gerade das E-Bike ist wahnsinnig demokratisch. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Preise wieder in den Griff kriegen, dass die Menschen sich das wieder leisten können, dann glaube ich, ergibt sich da ein sehr positives, dezentrales und nicht zentral gesteuerte Bewegung, die immer stärker sein wird als von irgendetwas, von einer PR-Agentur oder von einer politischen Partei gepushten Bewegung, sondern ich glaube, es wäre schön, wenn diese neue Mobilität unpolitisch, unreligiös und undogmatisch ist. Das heißt, everybody's invited, egal welches politische Spektrum. Und das, wenn wir schaffen würden, dann würde man tatsächlich auch eine Kultur der Mobilität und eine gesamte Kultur etablieren, die der Welt momentan wirklich wahnsinnig gut tun würde. Ich weiß, es ist nicht besonders realistisch, aber deshalb glaube ich, dass die Politik sich schwer tun wird, das gesamte Spektrum erst dann wirklich hart unterstützen wird, wenn das Ding ordentliches Wählergewicht oder Wirtschaftsgewicht hat. Und beides, da sind wir einfach noch zu leicht, das müssen wir uns jetzt erarbeiten. Da sind wir aber gut dabei.
Okay. Ja, Punkt Wirtschaft finde ich einen der zentralen Punkte. Politik wäre der andere, das Individuum, aber auch das ja irgendwo, woher kommt mein Antrieb, ja, mich von meinen Verhaltensmustern zu verabschieden und mich da auch zu ändern und was anderes auszuprobieren. Und das ist, denke ich, schon so eine Zeitgeistbewegung. Also wenn der Nachbar das macht, dann mache ich es vielleicht auch, genauso wie es bei der E-Mobilität jetzt bei der Antriebswende ist. Wenn mal einer in der Straße ein E-Auto hat, dann werden die anderen schließlich und endlich folgen.
Vielleicht ist und das ist so immer Exponentialentwicklung. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das beginnt, also Exponentialentwicklung ist für uns Menschen schwer nachzuvollziehen. Wir wollen es immer linear, weil da man sofort einen Unterschied sieht. Das ist immer exponentiell. Es ist 1, 2, 4, 8, 16, 32 und plötzlich geht es total schnell hoch. Es bleibt lange Zeit unsichtbar und plötzlich taucht es auf und dann kommt, was wir den Kristallisationspunkt nennen. Mhm. Und da würde ich sagen, ein bisschen Geduld noch und wir werden sie die Innenstädte dann relativ bald eine spürbare Veränderung sehen, auch bei unseren hart autodominierten Innenstädten.
Ja, also so diese Clusterbildung, das sehe ich jetzt hier mit den Cargo Bikes. Also wenn du durch einen Innenhof gehst, wo ein paar stehen, gehst du ein halbes Jahr später und es stehen doppelt so viele. Das ist einfach so, ja. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir, ja, das Thema Infrastruktur, wie gesagt, ich sehe schon in einigen Städten, dass sich was tut. Da sind jetzt wieder die Rückschritte in Berlin, die einen so ein bisschen, ja, wieder stutzen lassen, sagen, Mensch, wie kann es sein, dass wir hier wieder so Rückschritte gehen?
Politik folgt immer dem wirtschaftlichen und dem Stimmengewicht. Und das müssen wir zusammenbringen. Und das haben wir wirklich in der Hand. Also wir können mit unserem täglichen Tun diesen Vektor verschieben. Und das geht tatsächlich schneller, als man dann denkt.
Du bist so optimistisch. Ich bin wirklich verwundert. Ich feiere es total. Aber ich überlege gerade, ob das kommt, weil ich die Frage so provokativ negativ gestellt habe.
Nee, ich glaube, ich bin ein totaler Pragmat. Also da habe ich mich unglaublich viel schon diskutiert mit Journalisten oder mit Lobbyisten und die Infrastruktur muss das erste sein. Ja, vielleicht sind wir in München und die Städte total verwöhnt, aber ich sage mal so, in München, ich meine, da haben wir Audi in der Nähe und BMW. Also die zwei Städte haben jetzt wirklich wahnsinnig wenig Interesse, denen zu schaden. Und selbst da funktionieren und passieren plötzlich viele Dinge. Nicht genug, ja, aber gut genug, damit wir den Druck aufbauen. Und das ist normalerweise ganz eine normale Marktentwicklung. Warum? Weil es gibt einen ganz starken Bedarf. Wenn du in die Innenstadt in München mit dem Auto fährst, das ist Großkampfzone. Das macht keinen Spaß, das ist völliger Wahnsinn. Es ist wirklich nur Wahnsinn. Und da werden die Menschen eine Seitwärtsbewegung suchen. Und die gibt's die schon? Ja und nein. Es gibt schon die ersten Ansätze. Man sieht, die Cargos werden plötzlich mehr. Und warum nicht? Weil, klar, weil es ein bisschen hip ist, aber vor allen Dingen, weil es praktisch ist. Menschen sind viel pragmatischer, als wir glauben. Und die Linie, wenn man weiter fortsetzt, dann kann sie nur einen Wechsel geben. Was ich schon zustimme ist, die politischen Einflussgrößen können das zum Erliegen bringen. Sie können es tatsächlich bremsen, verlangsamen oder sie können es auch, wenn sie ganz hart wollen, zerstören. Aber so, das ist so, da müssen sie schon sehr, sehr viel in die Waagschale werfen. Aber das hat auch mit uns, mit der Fallindustrie, also jetzt nicht die Konsumenten, sondern mit uns Fallindustrie zu tun. Wenn wir uns als die bösen Angreifer, als die Disruptoren, als die sowieso jetzt alles niederfahren, gerieren, dann provozieren wir natürlich massiv. Und nochmal, jetzt wäre wahrscheinlich Grill dafür, dass die E-Bikes IAA waren, war ein riesen strategischer Fehler. Warum? Weil plötzlich die Automagnaten gehen da vorbei und sagen, was ist denn das da hier? Halleluja. Und mal gesehen, sie haben es damit nicht anfangen können. Und da verlieren wir wahrscheinlich viel von diesem Sympathiepunkt und werden plötzlich überbewertet. Und dann gibt es Gegenreaktionen, die unter Umständen sowas wie in Berlin hervorrufen.
Was meinst du jetzt mit der IAA? Da möchte ich jetzt nochmal kurz. Also, so. Meinst du die aktuelle IAA oder?
Nee.
Die vorhergehende also, IAA? Ja. Okay.
Mhm. Also, da waren die E-Bikes. Die einsame Halle als Feigenblättchen, schaut mir, wie nachhaltig wir sind.
Kleines und Feigenblättchen.
Und dann plötzlich hast du die Automobiler, die sowieso schon wahnsinnig in der Kritik stehen, die von, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Polizisten beschützt werden müssen. Das muss ich mir mal vorstellen. Da war eine Automobilausstellung in der Innenstadt, das muss von Polizisten beschützt werden. Und dagegen sind dann die Reinen, die Wahren, die über alles Erhabenen, das neue der Fahrradindustrie. Und dieser Kontrast, der nicht stimmt, muss man ehrlicherweise sagen. Und das Zweite ist, das provoziert natürlich eine Automobilindustrie, die nehmen die Fahrradindustrie nicht wirklich ernst, aber wenn man sowas tut, dann provoziert man natürlich schon das ein oder andere Nachgedrehte, was man auch beim Kommentar, ich glaube, vor der vorherigen Jahr von Markus Söder, der wirklich mal richtig hart gegen die Fahrradindustrie gewettert hat. Völlig grundlos. Und warum? Weil die großen Konzerne gesagt haben, du Markus, da darfst jetzt mal was machen, weil das, so lassen wir uns auch nicht bloßstellen. Und es war meiner Meinung nach ein PR-Desaster vom Herrn.
Ja, ich meine, die Aussagen, in Bremen, glaube ich, wurde Wahlkampf gemacht, Bürgermeisterwahlkampf, auch mit dem Anti-Cargo-Bike-Gedanken. Aber ich fand die aktuelle IAA deutlich integrativer, beziehungsweise die Fahrradindustrie ja ausgelagert, nur teilweise integriert vor Ort. Und was mir da aufgefallen ist, ist genau das Gegenteil, dass sie fast Bestandteil der Automobilindustrie geworden ist. Also draußen auf der Messe war Schaeffler mit Mochi unterwegs. Ja, also ich bin zu irgendeinem Automobilzulieferer auf dem Stand, stand ich mit einem Cubebike, weil sie dort irgendwie die Achsen mitentwickelt haben. Diese Vermischung, also ich glaube, dass die Automobilindustrie, was zum Beispiel auch bei dieser beim Automobilzulieferer war, das war ein Projekt der Azubis tatsächlich, das dann aufgenommen wurde. Es ist ein Wechsel auch in der Automobilbranche da, es ist eine Verjüngung da, das war auf der IAA in den Messehallen sehr stark zu spüren, es war sehr jung, vielleicht auch, weil so viele Forschungseinrichtungen dort waren. Egal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du weißt, was mit Fazua passiert ist, aufgekauft worden von Porsche. Du weißt, was alles zu Pon dazu gehört. Dass die, ich weiß nicht, ist es ein Hobby oder versuchen sich die Automobiler schon auch als Mobilitätsanbieter irgendwie breiter aufzustellen? Weißt du, was ich meine? Also, dass sie durchaus auch da so ein Interesse haben. Vielleicht ist es ein Hobby, vielleicht ist es nebenbei. Bosch.
Also, Bosch ist ein Sonderfall. Bosch ist ein Sonderfall. Bosch ist ein völliger Sonderfall. Also, jetzt bin ich der es jetzt wahrscheinlich gar nicht so positiv sieht. Wenn ich Automobiler bin und vor allem ja mich so vor, also der IAA zuvor so vorführen habe lassen, dann sage ich, pass auf, Leute, wir müssen irgendwas tun, damit wir den Kontrast nicht so hart machen. Weil die Automobiler merken natürlich, dass da draußen der Wind gegen sie schon massiv bläst. Also der Automobiler, der das jetzt nicht geschneit hat, dass da draußen jetzt die Stimmung gegen das Automobil sich massiv dreht und man einfach so einfach nicht geben kann, da wäre ich auch so, dass ich sage, okay, wir brauchen Initiativen, um mal zu zeigen, dass wir auch was anders können. Was in der Schublade ist, wird ein bisschen hervorgekehrt oder wir stellen es einfach auf die Messe, um ein bisschen einen Eindruck zu erwecken. Die Ernsthaftigkeit der Automobilzulieferer im Fahrradbereich ist insofern schwierig, weil der Markt für sie einfach viel zu klein ist. Der ist völlig uninteressant. Deswegen sind die alle rein und raus. Bosch ist eine totale Ausnahme. Da gibt es gute Gründe, die haben es einfach wahnsinnig schlau gemacht, ist wahnsinnig toll und beeindruckend. Es ist aber ehrlicherweise, gibt es nicht so wahnsinnig viele Automotive-Beispiele, die jetzt erfolgreich waren. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass der Markt viel, 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 viel kleiner ist, als man immer, als er wahrgenommen wird, also von rein von der Umsatzgröße. Wenn man immer überlegt, dass wir 4 Millionen Stück verkaufen oder 4,5, lass 4,5 sein, schau mal, was VW alleine, ein Konzern an Autos verkauft. Und der teilt sich den Markt dann nicht mit 1500 anderen Mitbewerbern. Und daher ist es für diese Firmen oft schwierig, in diesen Markt zu gehen, weil es einfach noch nicht lohnt. Und deswegen gehen die rein, schauen sie den Markt an, dann schauen sie ihn erst richtig an und dann merken sie, oh, der ist ja viel zu klein. Das macht irgendwie gar keinen großen Sinn, warten wir noch ein bisschen. Und deswegen glaube ich, diese Vermischung zwischen Automobil, Zulieferindustrie und Fahrradindustrie, ich glaube, dass die super offen sind und dass das dem Markt richtig gut tun würde. Der Markt aber noch nicht in der richtigen Größe ist, damit es wirklich echte Business Cases für die Unternehmen sind.
Also du denkst wieder zurück, sozusagen Rene Benkos Misskalkulation. Ja, ja, ich habe so kleine Beispiele hier und da schon, diese Vernetzung, dieses Näherrücken, das habe ich jetzt in der letzten Zeit schon häufiger gehört und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich immer so...
Ja, also es ist ein Punkt. Also ich glaube, dass es dem Markt unglaublich gut tun würde. Und ja, Bosch hat dem Fahrradmarkt, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Das ist sehr, sehr wichtig. Da muss man einfach, das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir jetzt andere Spiele haben, die neue Technologien reinbringen, dann wäre das sicherlich kein Nachteil für die Industrie.
Hast du einen Gast?
Ja.
Schmeiß ihn raus.
Ja. Daniel, bist du für... Okay, ja, fertig. Scheiße.
Du bist der Chef. Ich möchte fast nicht auf dieser Note enden. Hast du noch einen provokanten Wurf, den du setzen möchtest?
Ja, ich glaube, jetzt beginnt die zweite Phase des E-Bikes. Das E-Bike oder die ganze Fahrt, die wird doch ein sehr tiefes, sehr hartes Tal wandern. Ich glaube, dass wir in einem bis eineinhalb Jahren uns schütteln werden und werden sehen, dass ganz viele der ganz großen Riesenprobleme geraten sind, kleine, große. Es wird fast alle treffen. Aber wenn sie diese Gewitterwolken verzogen haben, wenn das Blut abgelaufen ist, dann werden wir ein neues Feld haben, auf dem dann die Imperien wachsen. Und das E-Bike geht gerade durch diese Phase, durch die das Motorrad gegangen ist, das Automobil gegangen ist. Das heißt, die jetzt am besten und am schnellsten aus der Kurve kommen, am gesündesten sich aufstellen können, die haben eine Riesenchance, einer der großen, der deutlich weniger, aber deutlich ein größer Spieler zu werden und dann einen Markt in Anführungszeichen zu entwickeln, der an Größe dann schon deutlich zunehmen wird. Ist nicht provokativ, sondern ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu positiv. Aber ja, du darfst nicht vergessen, eineinhalb Jahre Blutbad.
Ja, so ein Blutbad, weiß jetzt nicht, ob das positiv ist. Nee, und wer gar nicht auf der Strecke bleibt, liebe Zuhörerinnen, erzählt uns Alex in 3 Monaten. Dann hören wir dann mal Namen und machen Wetten. Und die sind dann keine 10-Jahres-Wetten, sondern 2-Jahres-Wetten. Ja, da bin ich bei dir. Wir müssen jetzt echt durch ein Tal und dann werden wir sehen, wo wir rauskommen.
Leider.
Und ja, leider. Wer weiß, also Krisen, oh Gott, was für ein schlimmer Spruch, aber bringt natürlich auch immer einiges an Innovation und Klärung und Gesundung. Und wer weiß, was das... aber es ist natürlich schlimm, wenn Leute von heute auf morgen ihre Existenz, also wirklich ihre Babys auch verlieren, Dinge, an denen sie lange gearbeitet haben, oder ihre Jobs.
Das ist, da gibt es leider keine Romantik. Das ist einfach nur schlimm. Und die sind die Helden, die das durchstehen müssen und dann hoffentlich besser wieder zurückkommen und gemeinsam dann weiterarbeiten. Und da beneide ich momentan keinen in der Industrie. Also mich ehrlich gesagt auch nicht. Weil es ist schon schwierig.
Alex, hey, vielen lieben Dank für die ersten Industry Insights von dir. Lieben Dank natürlich auch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an mich habt, an Laurenz oder an Alex, dann schreibt uns. Ansonsten, wie stets, macht es gut und nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Ciao, ciao.